Herzlich willkommen zu Dein Bauchgefühl meets Mami Empowerment.
Der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und deine Mutterschaft und alles darüber hinaus.
Ich bin Sarah, zweifach Mama, studierte Grundschullehrerin, artgerecht Coach und Geburtsmentorin.
Und ich bin Cindy, dreifach Mama, Kindheitspädagogin, Stillberaterin, Geburtsmentorin und vieles mehr. Und zusammen sind wir
deine Freundin im Ohr und begleiten dich durch deine guten und schlechten Zeiten in deiner Mutterschaft mit unserer Expertise.
Denn wir wollen, dass dein Kind glücklich, geborgen und gesund aufwachsen kann. Heute habe ich wieder einen Gast dabei, und zwar ist das die liebe Greta, die ich jetzt einmal bitte, sich vorzustellen. Greta, wer bist du?
Hallo, ich bin Greta. Ich bin Psychotherapeutin und Life- und Beziehungscoach. Genau, ich bin eigentlich tätig in einer Praxis. Ich bin jetzt aber gerade in Elternzeit, weil ich vor 4 Wochen selber Mama geworden bin, das erste Mal. Mein Sohn ist heute auch quasi mit dabei, aber wir hoffen, dass wir es trotzdem ganz gut hinbekommen. Ansonsten mache ich auch Online-Coaching, vornehmlich für Erwachsene natürlich, weil das mit Kindern nicht so gut geht. Genau, und ich gebe auch Seminare in meinem Bereich in entwicklungspsychologischen Themen und bin ein ganz interessierter Follower von Cindy natürlich. Und
du bist nicht nur Follower, Greta, wir kennen uns ja auch persönlich. Also Greta kommt aus dem Ort, aus dem ich komme, und ich kenne Gretas Mama, weil Gretas Mama hat mich begleitet durch mein Studium. Das ist jetzt schon so unfassbar lange her, Greta. Das war 2005, also ich kannte ihre Mama, bevor ich sie kannte. Und du hast früher ja auch erstmal noch was ganz anderes gemacht, bist ja dann auch den Weg gegangen, den ich gegangen bin, und hast dich ja dann noch weiterentwickelt. Und jetzt bist du Mama. Und ja, das war tatsächlich so, dass folgst mir, und wir haben uns schon viel ausgetauscht, bevor du überhaupt schwanger warst eigentlich, über diese Themen. Du warst da ja schon immer dran interessiert, weil du hast ja auch das Early Education Studium gemacht und hast dich mit den Dingen befasst. Und jetzt bist du Mama.
Das stimmt nicht ganz. Ich habe Sozialpädagogik studiert.
Ah, okay. Du hast Sozialpädagogik studiert.
Und habe danach die psychotherapeutische Ausbildung gemacht. Ne?
Genau. Okay. Ja. Also aber in ähnlichen Weg.
Trotzdem hoch interessiert. Ja.
Okay. Also, und letzte Woche gab es ein Thema bei mir. Ich weiß gar nicht, wann das war, letzte Woche, irgendwann Donnerstag oder so, wo es einen großen Aufschrei gab. Denn es ging nämlich darum, dass ich eine Mama gefeiert habe, die in meiner Beratung war, die Stillprobleme hatte und die sehr, sehr schnell meine Tipps und meine Handlungsstrategien angewendet hat und sehr, sehr schnell damit erfolgreich gewesen ist. Und die habe ich gefeiert. Und davon haben sich sozusagen ein paar andere Frauen angesprochen gefühlt, nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne. Und daraufhin hat Greta mir geschrieben und wir sind ins Gespräch gekommen. Also wir wollen das heute einfach mal zum Thema machen, woran das überhaupt liegt, dass manche Frauen sich dann so angesprochen fühlen negativ und andere nicht. Andere haben es total gefeiert und positiv empfunden. Aber Greta hat mir im Vorgespräch gerade was sehr Interessantes erzählt. Und zwar ist sie ja nun auch Mama seit 4 Wochen und sie stillt ihr Baby. Und sie hin und wieder, wenn sie Menschen trifft, wird sie eine Frage gefragt. Und Greta, erzähl mal, welche Frage ist das, die dir immer wieder gestellt wird?
Genau, mir wird immer wieder die Frage gestellt, ob denn die Geburt so verlaufen ist, dass wir irgendwie als halbwegs heile davon herausgetreten sind. Und was ganz oft gefragt wird, ist, ob denn das Stillen klappen würde. Klappt denn das Stillen? So ist es meistens die Frage, ne? Und ich bin immer so ein bisschen perplex, weil es ist schon so, dass ich mir auch Gedanken gemacht habe vorher um Stillen logischerweise und mich auch viel mit meiner Hebamme ausgetauscht habe. Und dann aber im Krankenhaus total überrascht war, als man mir mein Baby angelegt hat. Und der wusste ja, wie das geht. Und ich dann auch. Ne? Und dann dachte ich, naja, eigentlich bin ich ja eher das Normale und nicht das Unnormale, wenn ich stillen kann. Ne? Aber die Frage impliziert für mich das Umgekehrte. Ne? Als ob ich eine der wenigen Frauen bin, bei denen es mit dem Stillen klappt. Und deswegen merke ich, dass da ganz viel Verunsicherung einfach herrscht.
Und ich will die Zahlen noch einmal sagen, weil das ist tatsächlich so, dass nur 2% der Frauen aus anatomischen Gründen nicht stillen können. Also das heißt, 98% der Frauen können Stillen. Natürlich ist es nicht die aktuelle Zahl, besonders nicht in Deutschland, die wir haben. Also es stillen nicht 98% der Frauen. Und es liegt unter anderem daran, also an fehlender Vorbereitung oder einfach falschem Wissen, was heute immer noch vermittelt wird. Und natürlich auch, dass Frauen das nicht wollen, ne? Es gibt auch Frauen, die das wirklich nicht wollen.
Also, ich habe gestern auch mal nachgelesen, nämlich, weil ich mit meinem Mann auch über das Thema gesprochen habe, ich gesagt, ich glaube, es sind genau 2%, die es wirklich nicht können. Und die Zahlen sind rückläufig, ne? Auch der Frauen, die stillen wollen. Und das hat natürlich auch so Gründe, weil das liegt auch in der Vorbereitung das Problem, weil A, denke ich, wird vielleicht gar nicht so gut aufgeklärt, welche Vorteile das alles bringt, obwohl das schon auch findbar ist, ne? Also man kann sich darüber belesen, auch gar nicht so hochschwellig zugänglich. Aber es liegt natürlich auch daran, ich sage ja immer, der Mensch hat so eine unbewusste Vorahnung, ne? Also es gibt ja auch Leute, die wollen auf gar keinen Fall in Psychotherapie. Das wäre für sie das Allerletzte. Und dann denke ich mir immer, der das nicht will, der hat auch einen guten Grund, ne? Weil der weiß natürlich, da könnte was passieren, sozusagen. Und genauso ist es beim Stillen. Das ist ja ein sehr, sehr intimer Akt. Und alles, was wir sehr intim mit unserem Kind austauschen, auch so viel Körperkontakt und so, bringt uns immer in Kontakt mit uns selbst. Und deswegen kann das Stillen so schwierig sein, ne? Was ich halt schade finde, ist, dass dann eher das Stillen ausgeschlossen wird, als sich vielleicht mit den Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, ne? Also mir hat die Schwangerschaft auch ja, Sachen offenbart sozusagen. Also ich bin da auch an Ängste und Zweifel gestoßen, aber deswegen habe ich ja nicht gesagt, okay, dann muss ich einen Schwangerschaftsabbruch machen, sondern vielleicht muss ich mich mit den Ängsten und Zweifeln auseinandersetzen. Das geht ja auch, ne?
Also du meinst es sozusagen, das ist ein total neuer Aspekt, den ich so noch nie betrachtet habe, dass das Stillen, also diese körperliche Nähe, dass das einfach auch, also psychologisch bei der Mama einfach was auslösen kann, was sie vielleicht, also was nicht gut für sie wäre oder sie glaubt, es wäre nicht gut für sie, sie möchte sich mit den Dingen nicht befassen, nicht auseinandersetzen und dass da deswegen so eine innere Abwehr auch dem Stillen gegenüber ist.
Ja, also ich glaube übrigens, das ist der Hauptgrund. Ich würde sagen, die anderen Gründe sind vorgeschoben, nicht bewusst, ne? Also wenn ich natürlich eh schon ein bisschen ängstlich und unsicher bin und dann kommst jetzt auch noch du vielleicht als schlechte Stillberaterin und sagst, naja, also wenn jetzt dein Sohn irgendwie alle halbe Stunde an die Brust will, dann hast du wohl zu wenig Brust, der wird zu wenig Milch, du wirst nicht satt, der wird nicht satt, ne? Und dann sage ich natürlich, okay, ja, wahrscheinlich hat die recht, das Stillen ist gar nichts für mich, ne? Wenn ich aber, also ich hatte jetzt zum Beispiel letzte Woche das erste Mal so einen Milchstau, dann habe ich mal kurz nachgegoogelt, was ich jetzt schnell machen muss, weil es war schon spät abends, wollte ich meine Hebamme nicht nerven. Und da stand ja, wenn es ganz schlimm wird, dann muss man wahrscheinlich auch abstillen. Und ich bin ja so fest überzeugt vom Stillen, das wäre für mich ja keine Option gewesen. Aber wenn ich eh schon nur so auf 7:30 quasi gestanden hätte, dann hätte ich gedacht, okay, also das ist mir jetzt wirklich zu viel. Jetzt habe ich auch noch einen Milchstau und Fieber, jetzt muss ich wirklich aufhören. Ne? Also ich glaube, dass der innere Widerstand sogar einer der Hauptgründe ist und dann kommt die schlechte Beratung obendrauf.
Genau,
Ne?
schlechte Beratung, Unwissenheit und natürlich gibt es schon Dinge, ne? Also es gibt Dinge wie ein zu kurzes Zungenband, es gibt Dinge wie eine andere
Ja.
orale Restriktion, es gibt Dinge wie, dass die Frau tatsächlich zu wenig Brustdrüsengewebe hat. Also es gibt schon auch noch Dinge, ne? Aber es gibt halt auch Mittel und Wege und natürlich eine gute Beratung wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Weg, um da weiterzukommen. Aber wir haben ja letzte Woche uns da miteinander ausgetauscht, warum das wohl so ist, dass, also weil vor allen Dingen natürlich nicht stillende Frauen mir geschrieben haben und gesagt haben, Cindy, ich finde das nicht gut, dass du diese Frau jetzt so feierst, weil sie jetzt wieder voll stillt. Was ist denn mit uns Flaschenmamas? Warum feierst du uns nicht mal? Wir sind doch auch gute Mütter. Und also das war so eine Seite und andere haben geschrieben so, ja, also mir tut das so weh, weil also ich hätte auch so gern gestillt und es hat nicht funktioniert und es ging alles nicht und ich musste abstillen und mir tut es im Herzen weh, ich muss immer noch weinen und deswegen tut mir das halt so weh, wenn du das Stillen hier so feierst auf deinem Account. Wiederum andere, eine dritte Gruppe von Frauen, hat mir geschrieben: Cindy, ich bin hier und ich folge dir und ich finde das toll, weil ich möchte noch ein Kind bekommen und ich möchte einfach nicht wieder die gleichen Fehler machen wie beim ersten Mal. Und deswegen schaue ich mir das alles an und ich will ganz viel von dir lernen. Und eine weitere Gruppe von Frauen hat geschrieben: Es hilft mir, das zu verarbeiten und das ein bisschen zu heilen, auch wenn es bei mir nicht so geklappt hat. Also es sind sozusagen vier verschiedene Reaktionen, die ich da letzte Woche bekommen habe. Und Greta und ich, wir wollen einfach mal gucken, woran es liegt, dass Menschen das, also es ist ja ein und dasselbe gesprochene Wort, was ich gesagt habe, ja? Und das ist sozusagen bei vier, also bei vier Gruppen von Frauen, die alle nicht gestillt haben, komplett unterschiedlich angekommen. Und das
Genau.
finde ich vollkommen faszinierend.
Genau, das wäre ja dieses typische Sender-Empfänger-Problem, ne? Das heißt, die eine Gruppe hat ja verstanden, zum Beispiel, hey, ich bin Cindy, ich kann dir helfen. Ich weiß, es gibt ganz viel Wirrwarr und Falschinformationen da draußen. Das kann unglaublich verunsichern, ne? Aber ich würde dir gerne den Weg zurück zu deiner Intuition zeigen und das ist eigentlich was Schönes. Ne? Das hat ja auch ein Großteil verstanden. Ein Teil davon ist dadurch auch durch einen Schmerz gegangen, was übrigens meistens der Preis ist, wenn wir uns mit uns selber befassen. Ne? Also das heißt, wir können uns ja nur entwickeln durch den Schmerz. Der gehört dazu. Ne? Weil natürlich werden wir auch bemerken, das und das habe ich falsch gemacht. Und hier und da hat wahrscheinlich irgendwer drunter gelitten. Vielleicht ja auch bloß ich, aber das ist ja auch schon schlimm genug. Ne? Also ich habe mir vielleicht auch Sachen angetan, das hätte gar nicht sein müssen. Aber ich kann mir vielleicht verzeihen und ich kann das betrauern und ich würde gerne das Wissen annehmen. Und die andere Gruppe hat ja zum Beispiel verstanden, hallo, ich bin Cindy, ich finde Stillen super und ich finde, dass du eine schlechte Mutter bist, weil du es nicht getan hast. Aber also das heißt ja, da gibt es einen Selbstanteil, der sich ja ablehnt und den hast du angesprochen. Weil wenn es den nicht gegeben hätte, hätte auch niemand das gehört. Ne? Also du hast quasi den Selbstanteil angesprochen, der eh schon mit sich gehadert hat, der Zweifel hatte, ob er es überhaupt richtig gemacht hat, der sich eigentlich für das, dieser Selbstanteil oder beziehungsweise diese Person hatte auch diese unbewusste Vorahnung, dass sie wahrscheinlich ihrem Kind irgendwas verwehrt haben könnte, ne? Aber hat sich noch nicht dafür verziehen, weil ziemlich wahrscheinlich hatte sie in dem Moment gute Gründe dafür. Ne, große Verunsicherung, nicht genug Unterstützung. Ne, sie hat, also ich habe zum Beispiel auch, ich behandle ja viel Kinder und deswegen arbeite ich viel mit Eltern. Und ich habe oft Mütter, die haben so den Anspruch, allem gleich gerecht werden zu wollen. Ne? Und das ist ja ein Anspruch, den kenne ich zum Beispiel auch gut, aber der ist halt sehr, sehr schwer, wenn man so einen kleinen Säugling hat, weil eigentlich kann man nur dem gerecht werden und alles andere muss ein bisschen hinten angestellt werden. Ne? Und da haben mir oft Mütter gesagt, ich habe dann ganz früh abgestillt oder gar nicht gestillt, weil ich das Gefühl hatte, ich wurde den anderen Kindern dann nicht mehr gerecht. Ne? Also die haben sich so zerrissen gefühlt. Und das wäre ja ein Grund, über den könnte man ja sprechen und man könnte es ja aufarbeiten halt. Ne? Und wenn aber das noch nicht, wenn der Blick da noch nicht so hingeführt hat, das heißt, es ist doch so ein Blindspot, dann muss natürlich, müssen wir immer in den Widerstand gehen. Ne? Und der Widerstand wäre dann, oh böses Cindy, wieso sagst du denn, ich bin eine schlechte Mutter? Dabei hättest du das nie gesagt.
Nein, natürlich
Da
habe ich
würdest
das nicht gesagt.
du, ne?
Das würde ich niemals sagen. Ich würde dann
Und
niemanden
das denkst du
negativ
auch
machen.
nicht. Ne? Also ich weiß auch, dass du das nicht denkst. Das kann aber nur so ankommen, wenn man das auch selber nicht über sich denkt. Ne?
Genau, das ist ja immer wieder das, was ich auch sage, auch was ich den Frauen sage in ihrem Umfeld. Du bist nicht verantwortlich für die Gefühle anderer und ich war im Prinzip auch nicht verantwortlich für die Gefühle
Nein.
dieser Frau. Ich habe sie
Genau.
gesehen, ich habe sie wahrgenommen, ich habe mit ihr gesprochen, aber Greta und ich, wir fanden das einfach so spannend, da mal genauer hinzugucken und demjenigen, also falls du heute zuhörst und falls du denkst, ja, okay, irgendwie hat das auch was mit mir gemacht, weil ich habe auch eine Umfrage dann gemacht in der Story und da waren so, glaube ich, so 30%, die wirklich gesagt haben, so, ja, mich hat das auch ganz schön getriggert, ne? Also diesen Frauen möchte ich einfach einladen, da mal hinzuschauen. Was könnte da
Das wäre ja
sein?
zum Beispiel auch erstmal gar nichts Negatives, ne? Also wenn mich was triggert, also ich sage meinen Patienten immer, da wo die Angst ist oder da wo es weh tut, da geht's lang. Dann sind wir immer genau richtig, ne? Also es gibt ja auch so hochimpulsive Menschen, eben auch bei mir in der Therapie, logischerweise, und die würden dann am liebsten an manchen Stellen die Therapie abbrechen. Und dann weiß ich, jetzt geht's los, ne? Also jetzt können wir eigentlich erst anfangen. Da, wo du abbrechen willst, ne? Weil natürlich wird es dann auch mal ungemütlich und der Weg geht immer durch den Schmerz, aber das ist okay. Der Schmerz gehört zum Leben dazu, ne? Also das habe ich auch oft mit Jugendlichen, mit denen kann man ja schon wirklich hochreflektiert arbeiten zum Teil. Wenn die dann, wenn wir aufdecken, was vielleicht mit ihren Eltern auch nicht so toll war, ne? Und dann haben die so großes Mitgefühl mit ihren Eltern, weil sie wissen, wenn die Eltern sich dem jetzt mehr bewusst werden würden, dass die auch ganz doll leiden würden, ne? Und dann sage ich, das ist auch so. Und das tut auch, glaube ich, richtig weh, ne? Also jetzt, wo ich selber Mutter bin und wenn ich dann zurückgucken würde und würde denken, ach, das und das habe ich Erik angetan, ne? Aber den Schmerz kann mir keiner nehmen, ne? Also den muss auch mein Kind mir dann nicht nehmen. Und das heißt ja nicht, dass ich nie wieder Freude erfahren darf, ne? Oder dass ich mich nicht auch an den schönen Momenten mit meinem Kind erfreuen darf und stolz drauf sein kann, was ich ihm auch Tolles beigebracht habe vielleicht. Aber den Schmerz, den kannst auch du eben deinen Followern zum Beispiel nicht nehmen. Und dafür bist du aber auch nicht verantwortlich. Und ich ermutige immer total, auch mutig mit solchen Schmerz umzugehen, weil wenn wir den Anspruch haben, dass niemand uns verletzen darf, dass kein Thema uns irgendwie betreffen darf, dann verbauen wir uns Chancen, nämlich die Chancen, uns weiterzuentwickeln, uns Wissen anzueignen. Ne, also das verblödet uns eigentlich, ne? Wenn wir, weil damit, das ist ja diese typische Cancel Culture. Wir dürfen darüber nicht sprechen, weil das greift den und den an. Ich habe das ganz bewusst gemerkt im Studium, wenn da ging es dann logischerweise um Themen wie Missbrauch, ne? Und das ist aber nun mal eine Kernsubstanz meiner Arbeit, ne? Also ich muss mich damit auseinandersetzen. Und wenn es Leute zu sehr angefasst hat, aus welchen Gründen auch immer, haben die manchmal versucht, die Stunde irgendwie zu unterbrechen und so, ne? Und ich weiß, dass ich dann immer hin und her gerissen war zwischen Mitgefühl für diese Person und aber auch Ärger, weil ich saß da ja und wollte unbedingt was lernen. Lernen, ne? Und wenn wir jetzt auf jedes Gefühl da Rücksicht nehmen würden, dann das ist auch einfach, das ist eine Privatisierung des öffentlichen Raums. Ne? Der öffentliche Raum ist nicht dazu da, dass du irgendwie dich besonders aufgehoben fühlst. Das ist ein sehr kindlicher Wunsch. Der kindliche Wunsch ist nämlich, liebe Mama, bitte errate mein Gefühl. Ne? Ein Säugling ist ja darauf angewiesen, dass ich es errate. Und bitte geh darauf ein und mach, dass ich mich wieder gut fühle. Das heißt, meistens sind es so ganz infantile Wünsche, die wir dann vielleicht mal an die Öffentlichkeit stellen. Da sind sie aber deplatziert halt. Ne?
Okay, Greta. Wow. Ja, das ist eine total neue, sehr interessante Sichtweise, wo ich glaube, wir alle noch mal ein bisschen drüber nachdenken dürfen, auch bei uns selbst. Und wir haben noch mal über was anderes gesprochen letzte Woche, nämlich über dieses Paradoxon, ne? Also, dass wir natürlich sagen, okay, schau dir nur an, was dir gut tut, ne? Also auch gerade Social Media, überfrachte dich nicht mit Dingen, die nicht gut für dich sind und entfolg dann den Leuten, wenn die dich irgendwie unter Druck, also wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst und solche Dinge. Aber gerade in dem Punkt wäre das ja jetzt nicht der richtige Weg zu sagen, es sind mir ja einige entfolgt auch deswegen, also es sind mir auch Leute entfolgt, als ich eine Story über Stillhütchen gemacht habe, ja, muss ich mal vorstellen. Das habe ich niemals erwartet. Es sind hunderte Follower gegangen, weil ich gesagt habe, Stillhütchen sind nicht gut, sind eigentlich Brusthauben und die sorgen für Verwirrung, eigentlich braucht man die nicht und wie auch immer. Also da war richtig was los. Also es ist wirklich erstaunlich. Und wenn ich mir vorher immer überlegen würde, dass ich immer Themen finde, wo ich niemanden trigger, dann hätte ich keine Inhalte mehr, ne? Also dann könnte ich den
Genau.
Account gleich zumachen. Aber ich finde es halt so spannend, also weil du sagst, okay, das ist ja eigentlich der Weg, den wir gehen sollten, um uns weiterzuentwickeln, um auch heilen zu können. Aber trotzdem herrscht ja so ein Common Sense darüber, so, ja, tu dir bloß nichts an, was dir nicht gut tut, ja? Dann entfolgt den Leuten, dann guckt dir das nicht mehr an und dann macht sozusagen die Schotten dicht.
Das stimmt. Und das wird missbraucht, ne? Also natürlich sollst du also dich von Freunden entledigen, die dir nicht gut tun, oder Familienangehörigen, ne, wo es irgendwie eine emotionale Verwicklung gibt, die dich immer wieder an den gleichen schlechten Punkt bringt, zum Beispiel, wo du dich immer wieder verpflichtet fühlst oder sonst was unzureichend. Also es gibt ja sowieso so einen großen Fokus auf so Self-Care, ne? Und das ist ja im Grunde genommen erstmal nichts Schlechtes, aber ich würde sagen, also ich beobachte das auch besonders eigentlich ab der Generation, alles, was schon unter mir kommt, ne? Ich bin 31 und alles, was schon ein, zwei Jahre jünger ist als ich, hat es schon viel mehr verinnerlicht, ne? Man muss dazu sagen, du und ich, wir sind ostsozialisiert. Das ist auch noch mal was anderes, ne? Also ich habe wirklich einen ganz anderen Anspruch und ein ganz andere Pflicht, ganz anderes Pflichtbewusstsein tatsächlich. Das merke ich schon. Aber ich merke, dass die Bewegung woanders hingeht. Und ich finde, dass sich die jungen Leute damit zum Teil im Weg stehen, weil sie sich eben dabei im Weg stehen, neues Wissen zu erlangen, ne? Weil sie in dem Moment, also sie können gar nicht gut differenzieren, ist es jetzt anstrengend oder wirklich nicht gut für mich. Ne? Und Anstrengung und Disziplin, würde ich sagen, also eine Anstrengungsbereitschaft, sind einfach essentiell für ein erfülltes Leben. Das ist so. Das andere wäre ja, was ist schlecht für meine mentale Gesundheit? Und sich anzustrengen und sich selbst zu disziplinieren, auch ein Bedürfnis aufzuschieben, eine Frustrationstoleranz, ist überhaupt nicht schlecht für die mentale Gesundheit, sondern total gut, ne? Ist nämlich antidepressiv. Und deswegen glaube ich, gibt es eh eine Bewegung, dass das, was ich nicht hören will, muss ich auch nicht hören. Damit muss ich mich nicht auseinandersetzen. Das heißt, ich bleibe genau auf dem Punkt, wo ich gerade bin. Und das ist ja total schade. Da geht ja ganz viel Potenzial auch verloren, ne?
Ja, absolut. Oh, spannend, Greta. Ich bin gespannt, in welche Richtung das sich die nächsten Jahrzehnte dann noch entwickelt, wenn du jetzt schon
Ja, ich
das
auch.
wahrnehmen kannst.
Also ich auch. Ich bin sehr gespannt, ne? Also ich finde, man merkt es aber auch den jungen Leuten einfach schon an, ne? Also sie wollen sich sehr politisch korrekt ausdrücken, niemanden auf den Schlips treten. Und ich finde, dabei geht so viel verloren, so viel an Informationsgehalt, ne? Mir ist das wurscht, ob einer sich besonders ordentlich ausdrückt oder so, ne? Hauptsache, das, was der sagt, bringt mich irgendwie weiter oder finde ich interessant und inspirierend. Ob der da besondere Regeln befolgt, ist mir gar nicht wichtig. Und wenn er sich dann ganz doll anstrengen würde, irgendwelche politisch korrekten Regeln zu befolgen, dann würde er schon nicht mehr frei und authentisch reden und das wäre schade.
Das ist auch ein Grund, warum ich der Gendersprache persönlich nicht folge, weil einfach
Genau.
da in meinem Mund ein riesen Klaus entsteht und ich nicht
Ja.
mehr normal reden kann. Ich kann nicht mehr reden
Ja.
wie ich selbst, deswegen folge
Genau.
ich dem nicht. Ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen das tatsächlich tun, aber ich tue das nicht, auch in meinen Workshops nicht, weil ich habe so viel zu sagen und es kommt einfach raus und ich kann das einfach nicht darauf achten. Aber lass uns nochmal den Bogen zum Stillen schlagen, weil das ist auch ein schöner Bogen, weil natürlich sind, also wenn im Durchschnitt sind meine Kundinnen zwischen 25 und 35, das sagt mir zumindest
Okay.
Instagram, tatsächlich, das ist so das Durchschnittsalter. Und natürlich gehört, wenn wir jetzt wieder zum Thema Stillen zurückkommen, gehört da natürlich auch eine Anstrengungsbereitschaft dazu. Das heißt, diese Haltung von, ja, ich versuche das mal, aber wenn es nicht klappt, ja, dann klappt es eben nicht. Das kann halt tatsächlich schon in den ersten 2, 3 Tagen sein, dass es dann eben kippt, weil, also ich sage niemals, Stillen ist total easy und das wird einfach so klappen. Ich weiß nicht, du hast ja auch die Erfahrung gemacht. Es gehört einfach ein bisschen Anstrengungsbereitschaft dazu und auch ein bisschen Durchhaltevermögen und es wirklich zu wollen. Und da ist ja schon das Problem bei ganz vielen.
Genau, ich glaube aber, dass da eben die Frauen begleitet werden müssten, ne? Also, weil um anstrengungsbereit zu sein, brauche ich ein gewisses Maß an Selbstwertgefühl, ne? Weil ich mir ja zutrauen muss, natürlich ziehe ich das jetzt durch, sozusagen, ne? Beziehungsweise, natürlich ist jetzt also zum Beispiel bei diesem Milchstau, den ich letzte Woche hatte, das tat dann natürlich auch ganz schön weh, ne? Zu stillen. Dann muss ich mir ja auch zutrauen, das jetzt durchzustehen, beziehungsweise mein Bedürfnis auch hinten anzustellen. Ne? Mein Sohn ist ja gerade erst 4 Wochen auf der Welt, der kann sich ja jetzt nicht schon nach mir richten. Und das dafür brauche ich aber eine innere Sicherheit, ne? Und wenn ich innerlich unsicher bin und mir das auch nicht so zutraue, dann bin ich natürlich viel leichter umstößlich in meiner Entscheidung, ne?
Oder
Und
du hast einen Partner an deiner Seite, der dich ja zusätzlich verunsichert. Dann
stimmt,
noch.
ne? Genau. Das wäre ja ein Faktor, der zum Beispiel Sicherheit schaffen könnte. Und auch Unsicherheit leider, ne? Das stimmt, ja.
Deswegen
Genau.
versuche ich die Männer immer auch in die Stillvorbereitung mit einzubeziehen, weil ich halt finde, dass das echt die Männer sind der Dreh- und Angelpunkt. Weil wenn die Frau dann unsicher ist, was viele sind Erstgebärende, ne, tatsächlich in den ersten Wochen, wenn du dann noch einen Mann hast, der dich zusätzlich verunsichert, dann kannst du einpacken.
Das stimmt, weil auf den kannst du ja eigentlich als erstes zurückgreifen, ne? Ich habe mich da viel mit beschäftigt, mit der Rolle des Mannes, auch also in der Schwangerschaft und unter der Geburt, weil ich das total interessant fand, wie das für mich war, also wie sich auch die Beziehung verändert hat. Und ich muss jetzt sagen, ich habe ganz viel Unterstützung von meinem Mann erfahren. Und das war für mich ganz hilfreich, weil, wie gesagt, ich ja auch an Ängste und Zweifel gestoßen bin. Und das hat so viel ausgemacht. Also eigentlich hat es alles ausgemacht, auch unter der Geburt, ne? Weil er hatte so eine richtige Liste mit, auch worauf er dann achten muss. Dabei haben wir es 10-mal durchgesprochen, aber er wollte es halt gut machen, weil du ja dann auch einfach nicht so ganz Herr deiner Sinne bist und so. Und ich habe aber auch mit Hebammen gesprochen, die halt meinten, wenn man so in uralten Schriften guckt und auch Aufzeichnungen, dann würde der Mann da nicht so richtig drin vorkommen. Ob das überhaupt so sinnvoll ist und ob das nicht besser ist, wenn die Männer draußen warten und so. Und dann dachte ich, das wäre für mich persönlich, muss ja auch jeder individuell entscheiden, keine Option gewesen, ne? Also jetzt ganz alleine die Geburt zum Beispiel zu machen.
Aber für deinen Wissensvorsprung, Greta, gebe ich dir da kurz die Info. Das war tatsächlich früher so und das ist heute,
Ja.
also seit Anfang der 90er ist es ja erst so, dass der Mann im Kreißsaal ist. Das hat damit was zu tun, dass wenn man die alten Schriften anguckt, eigentlich, dass Frauen immer im Kreis von vielen wissenden, weisen Frauen
Genau,
geboren haben. Das heißt, du wärst nicht alleine gewesen, sondern du wärst einfach im Kreis von ganz tollen Frauen gewesen, die dich unterstützt hätten, die dich wie eine Königin behandelt hätten. Genau, und das ist ja schon seit vielen Jahrhunderten nicht mehr so und deswegen braucht es den Mann heute, ja. Weil natürlich wäre das keine Option, dass du alleine bist im Kreis, weil es ist ja, wäre ja grausam, ja, also das
das
zu
stimmt,
haben.
ich war ja auch nicht alleine, da waren ja Hebammen und die fand ich
Ja.
auch total nett, aber die kannte ich ja vorher nicht.
Genau. Und wenn man
Ja.
jetzt Geburt von früher betrachtet, wenn wir jetzt in die Antike gehen, ne, oder altes Griechenland oder so, da waren die ja nicht, da die Frauen haben die ja nicht zum ersten Mal gesehen. Ne? Das waren
Ja,
Frauen,
genau.
die schon ihre ganze Schwangerschaft oder vielleicht sogar ihr ganzes Leben lang kannten. Und da sind Frauen in einen Tempel gekommen zum Gebären. Und das war einfach eine völlig andere Situation als heute. Und deswegen, das erkläre ich den Männern im Papa-to-be-Workshop auch immer. Ich so, Leute, eigentlich seid ihr nicht vorgesehen für den Kreißsaal. Und auch eigentlich, also ich bin davon wirklich überzeugt, Greta, das war mal ein anderes Thema, aber dass Männer, also von ihrer ganzen Physiologie, auch Gehirnphysiologie, einfach nicht dafür gemacht sind. Wenn wir jetzt mal an Evolution denken und wofür die Männer eigentlich gedacht waren hier, ne? Hört der Mann gerade zu, weil du
Nee,
gegrinst hast? Nee, ich dachte,
aber ich finde
genau.
es interessant.
Ja, doch, das habe ich letztens mir mal überlegt, tatsächlich, weil, und auch mit meinem Mann bin ich da oft im Gespräch darüber, weil der Mann ist ja eigentlich nicht vorgesehen gewesen für Haus und Hof und Kinder, sondern die waren ja unterwegs, die haben verteidigt, die haben die Tiere erlegt, die haben für Essen gesorgt, wie auch immer. Die waren ja tatsächlich auch über Wochen manchmal weg und die Frauen waren im Dorf gemeinsam, haben sich gemeinsam um alles gekümmert. Diese Situation haben wir heute nicht mehr und deswegen sind die Männer wichtig und deswegen brauchen wir sie, weil sonst wären wir Frauen ja komplett allein mit dem Thema,
Ja.
weil wir leben nicht mehr in einem Dorf, wir leben nicht mehr in einer Gemeinschaft, wir leben jetzt heute jeder in seiner Dreiraumwohnung alleine mit dem Kind und deswegen brauchen wir den Mann natürlich auch unter der Geburt. Aber ich bin da oft in Diskussionen darüber und vielleicht können wir uns da irgendwann nochmal intensiver austauschen, dass ich tatsächlich glaube, dass die Männer eigentlich nicht dafür gemacht sind.
Ja, also ich beobachte signifikante Unterschiede im Umgang mit unserem Säugling zwischen mir und meinem Mann. Aber ich denke, dann war es ja auch schön, weil dafür hat er ja mich und den Vater. Ne? Also entwicklungspsychologisch würde ich so argumentieren, in den ersten Monaten des Säuglings hat er eben so die Funktion einfach in der Absicherung der Frau. Und also, ne, das wäre ja dann wieder so ein Providing-Charakter, und dem ja eigentlich dem Mann auch zugeschrieben wird. Und ich finde, da ist er eben schon sehr wichtig. Ne? Also, weil, wie du schon sagst, wenn du einfach keinen unterstützenden Partner im Background hast, dann wird jede Herausforderung einfach ein bisschen schwieriger.
Ja, definitiv, ne, auch
Ne?
was deine Versorgung betrifft, auch mit Essen und allem drum und dran, ne?
Ja.
Es ist schon. Absolut spannend. Ich überlege gerade, ob wir einfach noch irgendwas vergessen haben, aber ich glaube nicht. Also es ging uns wirklich darum, einfach mal klarzustellen, dass sozusagen sowieso ich niemals verantwortlich bin, so wie niemand jemals verantwortlich ist für die Gefühle eines anderen. Und das ist einfach so spannend, dass das ganz viele Menschen ein und denselben Satz völlig anders interpretieren. Ne, das hat halt was zu tun mit diesem, also mit dem Kommunikationsmodell Schulz von Thun, also Sender und Empfänger. Das kann man auch zu Hause mal ausprobieren, auch mit seinen Kindern oder Partner oder
Ja.
Freundinnen. Das ist so spannend, auch in anderen Kontexten, wie jeder etwas anderes versteht von einer Botschaft. Ich sage immer gerne, jeder packt das Geschenk anders aus, ja, oder jeder
Genau.
hat etwas
Also
anderes drin.
es kommt maximal 30% von dem, was du sagst, kommt bei mir auch so an, ne? Alles andere fällt ja bei mir auf einen Boden. Und dieser Boden ist durchtränkt mit meinen Erinnerungen, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Ansprüchen, Wünschen, Zweifeln an mich selbst, ne? Und jedes Wort findet irgendwo da Anklang, ne? Und so kann man sich das gut erklären. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil so funktioniert die ganze, also das merkt man doch auch in Partnerschaft, ne? Dass ich manchmal denke, hey, das habe ich doch gar nicht so gesagt. Aber natürlich, deswegen ist das ja eigentlich auch, ich finde es immer wieder verrückt, wie Menschen sich trotzdem zusammenfinden, weil wir stoßen einfach, also bei jeder Begegnung mit an einem anderen Menschen prallen Welten aufeinander, ne? Und also ich merke das auch zum Beispiel im Umgang mit Patienten und Klienten, dass ich bei manchen Sachen total kindlich erklären muss, wenn es um was Emotionales geht. Aber nicht, weil die doof sind oder so, sondern weil die einfach zum Beispiel kein emotionales Verständnis haben, insbesondere für sich selbst. Das heißt, also jeder versteht Dinge ganz unterschiedlich und manchmal zum Beispiel auch gar nicht, ne? Was ich nur wichtig finde, ist, das ist ja erstmal überhaupt nicht schlimm. Ich fasse ja deine Informationen auch irgendwie so auf, wie ich sie auffasse. Und Dinge davon sprechen mich auch an. Deswegen bin ich ja auch so ein interessierter Zuhörer. Und manchmal erwische ich mich ja auch dabei und denke, naja, toll, das hast du aber genauso gemacht. Vielleicht musst du das mal überdenken, weil. Was du ja machst, und das sollte, finde ich, wieder so ein bisschen entdramatisiert werden, du gibst Fakten weiter, ne? Und das ist ganz wichtig. Das sind Fakten. Und mein Gefühl und mein Bedürfnis ist nicht wichtiger als ein Fakt, ne? Oder nicht wahrer. Also, es gibt so eine Tendenz zu, diese Sätze stören mich immer. Zum Beispiel so, tausend Wege führen nach Rom oder es gibt nicht eine Wahrheit und das stimmt nicht. Ne, damit wird es auch immer so entkräftet, wird dann immer so getan, als wäre zum Beispiel Psychologie so eine Pseudowissenschaft. Das stimmt gar nicht. Das ist eine richtige Wissenschaft. Und Wasser ist H2O. Darüber streiten wir uns auch nicht. Das ist auch eine Wissenschaft. Und deswegen dürfen wir Fakten auch erstmal so anerkennen, ob uns die nun gefallen oder ob die mich in ein schlechtes Licht rücken. Das ist erstmal egal. Und ich kann ja dann entscheiden, will ich mich damit auseinandersetzen oder nicht. Aber ich kann nicht entscheiden, ob dieser Fakt ausgesprochen werden darf oder nicht, ne? Oder ob der existieren darf. Das darf ich
Genau,
nicht.
das stimmt. Das hat mir letzte Woche auch noch, danke, dass du es noch gesagt hast. Also wir nehmen jetzt mal das Beispiel, dass wir, also dass der Fakt ist, dass Muttermilch einfach das Beste ist für Babys. Das ist ein
Ja.
Fakt. Der ist
Ich glaube,
bewiesen.
das genau, ja. Das würde wahrscheinlich auch niemand anfechten.
Naja, ich denke schon. Dass es Frauen, die sich bewusst für die Flasche entscheiden, das schon auch anfechten und sagen, naja, warum? Mein Baby wird doch auch super gut mit der Flasche groß und ist doch alles super. Aber man kann diese Dinge wirklich nicht miteinander vergleichen und darüber gibt es Studien. Also Muttermilch hat tausende von Inhaltsstoffen, Pränahrung hat halt nur diese bestimmte Anzahl von Inhaltsstoffen, die sich niemals irgendwie anpassen und sich niemals verändern, die immer gleich sind. Natürlich wird dein Baby damit groß, aber es ist nochmal ein interessanter Fakt, Greta. Also du hast gesagt im Prinzip, dass Menschen heutzutage einfach ganz oft sozusagen ihre Gefühle, ihr Getriggertsein, ihr Empfinden über den Fakt stellen und sagen, ja, der Fakt stimmt nicht, weil sich das für mich nicht gut anfühlt.
Genau, ja. Ne, also, weil wir rücken irgendwie davon weg, Dinge auch mal klar zu benennen. Ne? Also ich merke das zum Beispiel oft, das finde ich dann so absurd, weil man kommt ja zu mir auch mit einer Indikation. Und wenn ich zum Beispiel Diagnosen benenne, Dann sagen oft Eltern, oh, das hören sie jetzt gar nicht gerne, weil jetzt würde man ihr Kind irgendwie in eine Schublade stecken oder so. Dann habe ich gedacht, naja, wir können auch noch zwei Schmetterlinge dranhängen, aber die Diagnose ist ja erstmal klar. Und das ist doch was, also ich sage immer, ich freue mich über jedes Symptom, weil damit kann ich arbeiten. Ist doch super, dann können wir was gegen machen. Ne? Also, weg davon, Sachen so verwaschen zu wollen. Weil ich finde, dass wir uns dadurch total im Weg stehen und ganz viel verwehren. Nämlich, ich kann nur ein Problem angehen, was ich klar benenne. Und ich kann mich nur weiterentwickeln, wenn ich bereit bin für Schmerz. Ne? Und es
Okay.
darf auch mal wehtun.
Aber ich glaube, das ist der springende Punkt, Greta. Ich habe das Gefühl, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo einfach total gerne total viel vermieden wird, ne? Also total diese
Genau.
Vermeidungshaltung,
Das
total
ist
verwaschen.
eine normale Reaktion. Ne? Also der Angstpatient würde immer vermeiden. Ne? Einer, der Flugangst hat, der fährt halt immer mit dem Auto, fährt halt Europa ab in Urlaub. Ne? Und das ist auch bis zu einem gewissen Punkt okay. Bloß irgendwann breiten sich die Ängste aus und dann kannst du nicht mehr rausgehen, weil dann hast du Angst vor Menschen, hast du Angst, krank zu werden, wenn du irgendwas anfasst und so. Und dann musst du gucken, inwieweit das vereinbar ist mit einer Lebensqualität sozusagen. Ne? Und genauso ist natürlich unser erster Mechanismus erstmal Schutz in unserem Gehirn. Unser Gehirn ist dafür da, uns auch zu schützen. Ne? Deswegen gibt es sowas wie Dissoziation und Verdrängung und so weiter. Vermeidung würde eben auch dazu gehören. Ne? Die Vermeidung wäre, damit setze ich mich nicht auseinander. Und der Weg, dann stagnierst du aber. Und das ist auch dein gutes Recht. Das kannst du gerne auch so machen. Aber ich würde es halt nicht empfehlen, weil wenn du eine Stufe weitergehen willst, und ich finde, es ist empfehlenswert fürs ganze Leben, dann musst du dich mit dem angstauslösenden Reiz auseinandersetzen und dann wird es irgendeine Form von Schmerz geben. Und der ist aber total hilfreich.
Spannend, liebe Greta, spannend. Ich bin gespannt auf die Reaktion zu dieser Folge, zu diesem ganzen Input, der mich auf jeden Fall jetzt schon weitergebracht hat, Greta.
Ja,
Ich danke dir
das
so,
freut
so
mich.
sehr für den Austausch. Und ich glaube, je älter dein Kind wird und je mehr du auch diese Erfahrung selbst machst, die du ja vorher auch nur so gesehen hast und wahrgenommen hast, vielleicht gibt es da nochmal ein Thema, worüber wir uns austauschen können.
Auf jeden Fall. Das bleibt ja richtig spannend, das merke ich jetzt schon. Hier stagniert nämlich auch nichts.
Nee, nee, es ist tatsächlich, das ist alles, ist eine Phase und es ist alles, also das, was sicher ist, ist auf jeden Fall die Veränderung im ersten Lebensjahr zumindest und das ist eine furchtbar aufregende Zeit und ja, ich bin ganz gespannt, das auch weiter bei dir zu beobachten. Also vielen Dank, wir freuen uns auf die Reaktion von euch. Geht gerne in den Austausch. Ich werde Greta verlinken, ihre Seite, wo ihr sie finden könnt, falls ihr Bedarf habt und vielleicht ein bisschen mehr wollt als nur das. Greta ist natürlich auch für euch da. Du arbeitest auch online, ne? Richtig?
Genau, ja.
Genau, sie arbeitet auch online und wer weiß, vielleicht kann sie dem einen oder anderen von euch helfen, durch den Schmerz zu gehen. Danke, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, gib uns eine Bewertung, abonniere den Podcast und teile ihn mit anderen, die sich genauso wie du eine freundlichere, gesündere und glücklichere Zukunft wünschen.
Zusammen können wir Kindern eine Stimme geben, Liebe und Verständnis fördern. Und die Welt Schritt für Schritt verändern, Familie für Familie, für einen harmonischeren Alltag. Schön, dass du ein Teil dieser Vision bist.